zu Neujahr. Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken? Sage Dank und nimm es hin, ohne viel Bedenken. Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen. Herzlich willkommen zur Januarausgabe von Peters Literaturküche. Einen kleinen Neujahrsgruß in den Worten von Wilhelm Busch haben wir gerade schon gehört. Aber von mir auch direkt jetzt nochmal wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr 2022. Man überlegt ja immer, wie lange darf man ein frohes neues Jahr wünschen. Manche sagen bis zum 10. Januar, manche bis Mitte Januar. Glücklicherweise ist das in Köln geregelt. In Köln darf man das bis zum 21. Januar, dem Fest der Heiligen Agnes. Dazu gibt es einen Stadtratbeschluss, wer hätte das gedacht, und zwar vom 3. Januar 1642. Ist doch schön, wenn alles geregelt ist. Menschen, die sich damit nicht anfreunden können, oder solche, die das erst nach dem 21. Januar hören, wünsche ich natürlich ein wunderschönes, angenehmes und fröhliches Restjahr. Wenn ich so an den letzten Januar zurückdenke, hat man sich doch überall ein wenig mehr von dem Jahr 2021 versprochen. Man ist mit großer Zuversicht in das neue Jahr gestürzt. Doch bei allen schönen Seiten des Jahres war es doch nicht in Gänze so toll, auf jeden Fall nicht so, wie die meisten sich das so vorgestellt haben. Trotzdem geht man mit Freude und Zuversicht in das neue Jahr 2022 und ich habe da einen Text gefunden, der da vielleicht zu passt. Zuversicht. Wohlauf, es ruft der Sonnenschein, hinaus in Gottes freie Welt. Geh munter in das Land hinein und wandle über Berg und Feld. Es bleibt der Strom nicht ruhig stehen, gar lustig rauscht er fort. Hörst du des Windes muntres Wehen, er braust von Ort zu Ort. Es reißt der Mond wohl hin und her, die Sonne ab und auf, guckt übern Berg und geht ins Meer, nie matt in ihrem Lauf. Und Mensch, du sitzest stets daheim und sehnst dich nach der Fern. Sei frisch und wandle durch den Hain und seh die Fremde gern. Wer weiß, wo dir dein Glücke blüht, so geh und such es nur. Der Abend kommt, der Morgen flieht, betrete bald die Spur. Lass Sorgen sein und Bangigkeit, ist doch der Himmel blau. Es wechsle Freude stets mit Leid, dem Glücke nur vertrau. Soweit schließt sich der Himmel ein, gerät der Liebe Frucht. Und jedes Herz wird glücklich sein und finden, was es sucht. Das war ein aufmunterndes Gedicht von Ludwig Tieck. Er ist in Berlin geboren, 1763, studierte Theologie, Philosophie, Literatur und ist gestorben auch in Berlin 1853. Nach oder mit dieser moralischen Stärkung von Ludwig Tieck können wir ja mal schauen, was noch so ansteht in diesem Jahr. Es soll in Präsenzform wieder ein Crime Day geben. Da war ich 2019 gewesen in Hamburg. Da gab es auch noch einen zweiten Termin in München. Ist eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Lesungen so direkt nicht, eher Podiumsdiskussionen mit Autoren, mit Reportern von Stern Crime, also Leuten, die sich mit realen Kriminalfällen beschäftigen. Ein ehemaliger Kriminalbeamter war auch vor Ort, der über seine Ermittlungen berichtet hat. Also so gesehen war die Veranstaltung von oder mit Menschen, die sich literarisch oder beruflich in irgendeiner Weise mit Kriminalfällen oder Kriminalliteratur beschäftigen. Einen Termin oder Termine gab es hierfür noch nicht, kann dann jeder mal für sich selbst im Internet nachschauen unter Crime Day. Um es präziser zu sagen, das war 2020. Irgendwie verschwimmen so die letzten zweieinhalb, drei Jahre doch schon so im Gedächtnis und wachsen irgendwie zu einer undefinierbaren Masse zusammen. Es fehlen scheint so die vertrauten festen Eckpunkte wie Weihnachten, Karneval, Ostern, Urlaub und so weiter. Man macht halt irgendwie irgendwo irgendwas, was halt gerade so geht im Moment und arrangiert sich eben mit der Situation. Dann ist vom 15.03. bis zum 26.03.2022 wieder die Lit Cologne, also in Präsenz, mit Veranstaltungen vor Ort also. Der Kartenvorverkauf ist schon angelaufen, so viel wird's da nicht mehr geben, zumindest jetzt nicht bei den Bestseller-Autoren. Aber ich finde so die kleinen Veranstaltungen zu gewissen Themen oder auch mit nicht so bekannten Autoren sowieso viel interessanter, weil die zu Teil auch in wesentlich interessanteren Orten sind wie in irgendwelchen großen Veranstaltungshallen. Also wer dafür Interesse hat, einfach mal bei der Lit Cologne auf der Homepage nachgucken, was es noch so an Tickets gibt. Und die Leipziger Buchmesse soll auch wieder stattfinden vor Ort vom 17.03. bis zum 20.03. Letztes Jahr wollte ich hin, da ist sie dann ausgefallen. Mal schauen, ob ich es dieses Jahr schaffen werde. Ja, was haben wir sonst noch? Die 10. Phil Cologne findet dieses Jahr statt, vom 8. bis zum 14. Juni. Da geht es hauptsächlich um Philosophie, aber natürlich sind auch einige Buchautoren vertreten. Philosophie ist ja ein weites Feld, da passt einiges rein. Ein weiteres Highlight für die Krimi-Fans wäre dann noch im Herbst 2022. Die Crime Cologne soll auch stattfinden. Da habe ich noch kein Datum. Einfach mal im Internet nachschauen, wann denn das dann stattfindet und vor allem mit wem. Die größte Veranstaltung in diesem Jahr mit Sicherheit die Frankfurter Buchmesse vom 19. bis zum 23.10. Die hat ja letztes Jahr auch schon in kleinerer Fassung, aber immerhin in Präsenzfassung stattgefunden. Von daher gehen wir mal davon aus, dass das dieses Jahr dann auch klappt. Bei mir steht auch was Neues an. Mein zweites Buch wird veröffentlicht. Wann kann ich jetzt noch nicht so 100% sagen, ob es März wird, ob es April wird, ob es vorher klappt? Schauen wir mal. Es ist die Fortsetzung von meiner Crimedy Whiskey Ballett. Also es ist wieder eine Ermittlung der Kommissarin Sarah Maloney. Um ein wenig Appetit darauf zu machen, lese ich jetzt hier mal den Klappentext vor. Jesses, Sarah staut ungläubig auf die Toten. Was ist das denn schon wieder? Bizarre Morde an vier älteren Damen eines Nähkränzchens bringen das Zwangsteam aus Kommissarin Sarah Bologna und Zollbeamtin Schmidt-Sanitana auf den Plan. Die Morde lassen sich in Verbindung bringen mit gefälschten Nobelstoffen und führen die beiden erst in die örtliche Patchwork-Szene, dann zu religiösen Eiferern und Sektierern, extremen Feministinnen, katholischen Würdenträgern, der organisierten Kriminalität und korrupten Beamten. Mittendrin die italienische Unternehmerin Flavia Nobili, die in der Sache mehr als nur ein doppeltes Spiel treibt. Sarahs Bruder Paul hat sich unterdessen bei seiner Schwester einquartiert. Der vorgebliche Verwaltungscoach zieht im Hintergrund der Ermittlungen und darüber hinaus inkognito und unbemerkt vielerlei Strippen. Derweil sind die aus einer Anstalt getürmten Sturm und Wichter weiter auf der Suche nach Verschwörungen, dem Heiligen Gral und der Bundeslade. Dabei kommen sie Paul in die Quere. Im Flickwerk aus Morden, Entführungen, Fakten, Indizien, Intrigen, Verschwörungsfantasien, falschen Freunden und Aussagen laufen die Ermittlungen ins Leere. Sarah ist dabei mehr Getriebene als Handelnde. Wird das Gewirr aus Lügen, Halbwahrheiten und in die Irre führenden Fährten aufgelöst werden? Wird Michael Kraknikow Rache üben für seinen getöteten Sohn? Werden weitere Menschen ihr Leben verlieren? Soweit erstmal zu meinem zweiten Buch. Das finden sich darin viele Bekannte aus dem ersten Buch Whiskey Ballett wieder. Wer das Buch Whiskey Ballett noch nicht gelesen hat, kann das ja noch gerne nachholen, bis der zweite Band rauskommt. Es ist im stationären Buchhandel sowie online überall erhältlich, als Taschenbuch, als Hardcover und als E-Book. Eine Folge von Peters Literaturküche, die 7. Folge aus dem Dezember 2020, beschäftigt sich mit dem Buch. Die ist auch noch online bei den diversen Plattformen und bei YouTube. Da kann man auch gerne mal rein und nachhören. Wenn ich weiß, wann das neue Buch veröffentlicht wird, werde ich dann auch mal eine Folge hier machen mit Texten aus dem Buch. Und dann werde ich natürlich auch den Titel verraten. Wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, werde ich das auf Facebook und Instagram kundtun. Schaut einfach mal nach unter Peter Fassbinder oder Peters Literaturküche. Ich werde das dann, ich denke mal, überall einstellen. Ihr könnt mir da ja auch folgen, dann seid ihr eigentlich immer auf dem aktuellen Stand. So, dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfangsthema, dem neuen Jahr. Eine Geschichte von Eduard Pötzl. Er wurde 1851 in Wien geboren und starb im August 1914 in Mödling. Er war österreichischer Journalist und Feuilletonist. Er hat Lokalskizzen, Humoresken über das Leben in Wien geschrieben und eine davon bringe ich jetzt zu Gehör. Der Neujahrsharpogon. Zur Trinkgelderfrage. Fast will die vor Mördern nicht erzitternde Feder sich sträuben, den Umriss eines Mannes zu entwerfen, dessen entartetes Wesen sich sträubt gegen liebevolle Aufmerksamkeit, der jeden ehrerbietigen Gruß verachtet und die schon auf den Lippen schwellenden Glückwünsche aus dem Grunde seiner schwarzen Seele hasst. Der, o Entrüstung, leih uns das rechte Wort, der ein Neujahrsharpagon ist. Da springen sie um ihn herum, die lieben unschuldigen Geschöpfe. Zahlkellner, Marköre und Hausmeister schauen ihn mit hellen, freundlichen Augen an und schmeicheln ihn mit jener rührenden Treuherzigkeit, welche jedem gemütvollen Menschen die letzten Tage des alten Jahres so angenehm macht. Nur der Neujahrsharpagon bleibt ungerührt. Ja, er setzt den zahlreichen Beweisen von Anhänglichkeit schroffe Abweisung entgegen. Seine niedrige Sinnesart verleitet ihn gewöhnlich, schon Ende November aus dem Kaffeehause, welches er bis dahin besucht hat, auszubleiben. Er hat das ganze Jahr sorgfältig beobachtet, auf welche Art der Kaffeesieder am leichtesten wild zu machen ist, packt jetzt den ahnungslosen Mann bei dieser schwachen Seite, der unglücklich geht in die Falle und unser Harpagon zieht nach einem fürchterlichen Streit äußerst vergnügt ab. Er besucht von da an regelmäßig ein anderes Kaffeehaus und ruft dadurch in den Bediensteten desselben gleichfalls trügerische Hoffnung wach, denn am Neujahrstage erscheint er auch in diesem Kaffeehause nicht mehr, sondern in einem dritten, möglichst entlegenen. Wohl wissend, dass Vermöge eines geheimen Bundes der Marköre dererlei ausgebliebene Gäste sofort bekannt und unerträglich schlecht behandelt werden, gibt sich der Neujahrsharpagon in den kritischen Tagen nach Neujahr als Reisender. Er besucht das Kaffeehaus nur in einer Pelzmütze und mit einer kleinen Reisetasche, als ob er sich bloß vorübergehend in Wien aufhielte. Auf diese Art macht er auch die Vorsicht mancher Marköre, selbst neuen Gästen für alle Fälle den Kalender auf das Kaffeebrett zu legen, zu Schanden. In demselben Reisekostüm macht er auch seine Gänge ins Speisehaus zum Friseur, kurz überall hin, wo er in diesen Tagen als Einheimischer beträchtliche Gefahr preisgegeben wäre. Immer natürlich den Stadtteil vermeidend, den er kurz vor Neujahr unter dem Fluche seines Hausmeisters verlassen. Ein solcher Neujahrsharpagon wurde, eben als er die einleitenden Schritte zum Ausbleiben aus dem Café Pelikan unternahm, schmählich entlarvt. Es war der Privatier Hans Andreas Knotzer. Schon seit längerer Zeit glaubten die Marköre an seinem Benehmen die Symptome eines krankhaften Abscheus vor jeder Anspielung auf einen unvermeidlichen Eintritt eines neuen Jahres wahrzunehmen und man setzte ihn deshalb auf die Liste der zweifelhaften Gäste, ohne indes ihm selbst gegenüber diesen kränkenden Verdacht irgendwie merken zu lassen. In der Tat trat ein Ereignis ein, welches den Beweis lieferte, welch feine Menschenkenner sich oft hinter einem schwarzen Fracke und einer weißen Serviette verbergen. Es heulte nämlich ein Hund, der so klein war, dass dessen Besitzer die Polizeivorschrift, keinen Hund in ein Kaffeehaus mitzunehmen, fast gar nicht übertrat, infolge eines Trittes laut auf, und diese Gelegenheit wollte der Neujahrsharpagon benutzen, um einen Streit herbeizuführen, bei welchem das Recht auf seiner Seite und sein Ausbleiben somit gerechtfertigt wäre. Er zog zunächst über die Niederträchtigkeit der Hundecharaktere im Allgemeinen los, schimpfte dann besonders auf den kleinen Hund, gegen welchen er vorbrachte, dass derselbe bei im Lokalen herrschenden Hitze leicht wütend werden könne, und brachte dem Cafetier schließlich das polizeiliche Verbot in Erinnerung. Darauf entgegnete dieser höchst aufgebracht, dass der Herr Knotzer demselben Hunde noch vor einem Monate ein Stück Zucker gegeben und ihn liebkost habe, und dass man das unwürdige Manöver durchschaue. Herr Knotzer möge nur ausbleiben, an einem solchen Gaste läge nichts. Das durch die Punkte angedeutete Eigenschaftswort ging denn doch über die Berechnungen des Neujahrsharpagons und brachte gegen den Cafetier die Ehrbeleidigungsklage ein. Er erschien jedoch nicht zur Verhandlung und der Geklagte wurde somit freigesprochen. Wie hätte auch der Neujahrsharpagon den als Zeugen gegenwärtigen Markören, welche er durch die listige Handlungen an ihrem Recht auf ein Neujahrsgeld absichtlich beschädigt hatte, in die leidenden Gesichter sehen könne. Genius des neuen Jahres. Verhülle ob der geschilderten bedenklichen Erscheinung dein mildes Haupt und lächle erst wieder durch deine Tränen, wenn das fröhliche Klingen der Neujahrsgelder von allen Seiten zu dir empordringt. Aber auch unser, die wir bloß geben zur Neue und nichts kriegen, gedenke ein wenig, und dass uns noch ein paar Kreuzer im Sacke bleiben. Des walte du, erleuchteter Geist. Soweit Eduard Pötzl. Ich denke mal, bei ihm werden wir auch noch für die ein oder andere Folge eine nette Geschichte finden können zu anderen Themen. Mit dem neuen Jahr bzw. dem Übergang zum neuen Jahr hat sich auch eine mit der bedeutendsten deutschen Dichterinnen und Schriftstellerinnen beschäftigt, Annette von Droste-Hülshoff. Über sie könnte man eine eigene Folge machen, allein schon von ihrer Lebensgeschichte her. Sie ist 1797 geboren und 1848 gestorben. Wer sich dafür interessiert, wird im Internet jede Menge über sie und ihr Leben finden. Hier gibt es jetzt ein wenig Lyrik von ihr. Neujahrsnacht. Im grauen Schneegestöber blassen die Formen, es zerfließt der Raum, Laternen schwimmen durch die Gassen und leise knistert es im Pflaum. Schon naht des Jahres letzte Stunde, und drüben, wo der matte Schein, haucht es aus dem Fenster der Rotunde, dort ziehen die frommen Beter ein. Wie zu dem Richter der Bedrängte, ob dessen Haupt die Waage neigt, noch einmal schleicht, eh der Verhängte, der schwere Tag im Osten steigt. Noch einmal faltet seine Hände, um milden Spruch, so kniet sie dort, still gläubig, dass ihr Flehen wende des Jahres ernstes Losungswort. Ich sehe unter meinem Fenster, sie gleiten durch den Nebelhauch, verhüllt und lautlos wie Gespenster, von ihrer Lippen flirrt der Hauch. Ein blasser Kreis zu ihren Füßen zieht über den verschneiten Grund, Lichtfunken blitzen auf und schließen, um der Laterne dunsten rund. Was mögen sie im Herzen tragen, wie manche Hoffnung still bewacht? Wie mag es unterm Vließe schlagen, so heiß in dieser kalten Nacht? Fortkeuchen sie, als möge fallen der Hammer, ehe sie sich gebeugt, bevor sie an des Thrones Hallen die letzte Bittschrift eingereicht. Dort höre ich ein Angel rauschen, vernehmlich wird des Kindes Schrein, und die Gestalt sich scheint zu lauschen, dann führt er schwimmt der Lampe Schein. Noch einmal steigt sie, lässt die Schimmer verzittern an des Fensters Rand, gewiss, sie trägt ein Frauenzimmer und einer Mutter fromme Hand. Nun stampft es rüstig durch die Gassen, die Decke kracht vom schweren Tritt, der Gräber schleppt die Sündenmasse, der böse Zahler keuchet mit, und hinter ihm wie eine Docke ein armes Kind im Flitter starrt, mit seidenem Fähnchen, seidener Locke, huscht frierend durch den engen Pfad. Ha, Schellen klingen längs der Stiege, Glutaugen richtet in die Höhe, ne kolossale Feuerfliege rauscht wie Karosse durch den Schnee, und Dämpfe qualmen auf und schlagen zurück vom Wirbel des Gespanns. Ja, schwere Bürde trägt der Wagen, die Wünsche eines reichen Manns. Und hinter ihm im Licht so schwankend, der Träger tritt so sachte auf, nun lehnt er an der Mauer wankend, sein hohler Husten schallt hinauf. Er öffnet die Laterne Reifen, es zupfen Finger lang und fahl, am Dochte Odemszüge pfeifen, du Armer kniest zum letzten Mal. Dann Licht an Lichtern längs der Mauer, wie Meteoren irrgescharrt, ein krankes Weib in tiefer Trauer, Husaren mit bereiftem Bart, in Filz und Kittel stämmigen Bauern, den Rosenkranz in starrer Faust, und Mädchen, die wie Falken lauern, von Mantels Fittichen umsaust. Wie oft hab ich als Kind im Spiele gelauscht den Funken im Papier, der Sternchen zitternde Gewühle und Kirschgänger, sagten wir. So seh ich's wimmeln um die Wette und löschen, wo der Pfad sich eint, nach Zügler noch, dann graue Städte, nur einsam die Rotunde scheint. Und mählich schwellen Orgelklänge, wie Heroldsrufe an mein Ohr, knie nieder, lässiger, und dränge auch deines Herzens Wunsch hervor. Du, dem Jahrtausend verrollen, sekundengleich erhalte mir ein mut'ges Herz, ein redlich Wollen und Fassung an des Grabes Tür. Da, horch, es summt durch Wald und Schlossen, Gott gnade uns, hin ist das Jahr, im Schnee gestäubt wie Schnee zerflossen, Zukünftiges wird offenbar. Von allen Türmen um die Wette der Hämmer schläge, dass es schallt, und mit dem Letzten ist die Stätte gelichtet für den neuen Wald. Annette von Droste-Hülshoff war das gerade. Ich glaube, das war in der Literaturküche das erste Mal, dass ich daraus gelesen habe. Liest sich auch nicht immer ganz so einfach, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Auf jeden Fall hat sie sehr schön geschrieben und es macht Spaß, das zu lesen, auch wenn es ein wenig Mühe bereitet. Zum guten Schluss kommen wir zu einem Mann, der eher als Philosoph bekannt ist, zu Arthur Schopenhauer. Er ist 1788 geboren und 1860 gestorben. Er hat sich auch mit Lyrik beschäftigt und ein Sonett geschrieben. Das habe ich auch schon mal, aber eher aus dem Grunde, um zu gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Ich habe es geschafft. Warum er es gemacht hat? Vielleicht aus den gleichen Gründen, aber wer weiß das schon. Das Stück beschäftigt sich mit dem Winter und den haben wir ja zurzeit halt auch noch. Also passt. Sonett. Die lange Winternacht will nimmer enden, als käm sie nimmermehr, die Sonne weilet. Der Sturm mit Eulen um die Wette heulet, die Waffen klirren an den morschen Wänden und offene Gräber ihre Geister senden. Sie wollen, um mich her im Kreis verteilet, die Seelen schrecken, dass sie nimmer heilet, doch ich will nicht auf sie die Blicke wenden. Den Tag, ich will ihn laut verkünden, Nacht und Gespenster werden vor ihm fliehen, gemeldet ist schon vom Morgensterne, bald wird es Licht auch in den tiefsten Gründen, die Welt wird Glanz und Farbe überziehen, ein tiefes Blau, die unbegrenzte Ferne. Wer sich mit der Philosophie von Arthur Schopenhauer ein wenig beschäftigt, wird den Text schon als sehr positiv und freudig wahrnehmen können, aber grundsätzlich als negativ sehenden Menschen würde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen wollen, weil letztlich hat er meistens die menschliche Natur beschrieben, wie sie ist und nicht, wie man sie so gerne hätte. Und das ist halt nicht immer schön und nicht immer angenehm für jeden. Als letzter Text kommt jetzt eine kleine Fabel, auch von Arthur Schopenhauer. Hier ist er und sein Werk dann schon besser zu erkennen. Die Stachelschweine. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertag recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Inneren entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen, widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu »Keep your distance«. Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stachel nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben noch zu empfangen. Ja, da kommt schon so ein bisschen das Menschenbild von Arthur Schopenhauer heraus. Jemand hat mal das Werk Schopenhauers zusammengefasst in dem Satz, dass der Mensch kein Recht hat, glücklich zu sein oder kein Recht auf Glück hat. Das ist vielleicht ein bisschen sehr verkürzt, aber wenn man den Satz einfach mal so stehen lässt und ein wenig verinnerlicht, dann kann man doch die glücklichen Momente des Lebens besser genießen. Mit diesem Gedanken entlasse ich euch in den Rest des Januars. Infos zu Peters Literaturküche oder zu mir gibt es bei Facebook und bei Instagram. Schaut einfach nach unter Peters Literaturküche oder Peter Fassbender. Wer sich das Ganze auf YouTube anhört, darf den Kanal auch gerne abonnieren. Kommentare, Likes, was auch immer, können natürlich auch gerne bei Facebook, Instagram, YouTube gemacht werden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.